Hallo Matthias, schön, dass wir uns wieder treffen. Es sind schon wieder 2 Wochen rum.
Guten Morgen, Markus. Ja, das ist eine liebgewonnene Routine, dass wir unsere festen Termine haben für die Podcast-Aufnahme. Warum machen wir eigentlich Podcast?
Ja, wir haben da damals in Fulda, glaube ich, wir sind eigentlich nach dem Praxisport da angefangen. In Fulda haben wir da nochmal intensiv drüber gesprochen, dass wir tatsächlich ein Format suchen, was unabhängig von Social Media funktioniert. Wir sind beide Podcast-Fans und hören selber sehr viele Podcasts, wenn wir im Auto sitzen. Und hatten dann letztendlich gesagt, machen wir mal was zusammen. Ich habe ja vorher schon mal so einen Einzelpodcast gemacht, wo ich dann mit mir selber spreche. Und es ist doch deutlich angenehmer zu diskutieren und gemeinsam einen Podcast zu machen. Und wir haben heute tatsächlich schon Folge Nummer 16, die wir aufzeichnen.
Insofern ist es toll, Routinen zu haben, wiederkehrende Prozesse. Und auch wir haben eine klare Struktur, wie so ein Podcast abläuft. Wenn auch vieles ungeplant geschehen kann, so ist doch, darüber liegt eine Struktur. Und heute geht's um das Thema, was sind die Kundenanforderungen? Aber davor, erzähl doch nochmal kurz, wie war denn deine Woche?
Ja, ich habe eigentlich in den letzten 2 Wochen ja 3 Themen gehabt, die im Vordergrund standen. Ich gehe ganz kurz mal auf einen Besuch ein bei einem potenziellen Kunden. Da wird wahrscheinlich ein Beratungsprojekt draus werden. Ein großer Blechfertiger, der eine Inhouse-Beschichtung hat. Von dem ersten Besuch ein sehr sortiertes und gutes Unternehmen. Und die Außergewalt eben, ja, irgendwie haben wir mit der Inhouse-Lackierung so ein Bauchgefühl, was dann an der Stelle uns zeigt, dass da noch Luft nach oben ist. Und das war so der Erstkontakt. Da werden wir jetzt weiter dran arbeiten. Und das Thema Bauchgefühl war dann tatsächlich das zweite Thema, was wir hatten. Das war nämlich genau der Titel einer Podcast-Folge, die ich mit Elena aufgenommen habe, wo wir über Bauchgefühl gesprochen haben. Dass also auch Bauchgefühle eine sehr wichtige Rolle spielen. Das ist ja so ein zweiter Podcast, den ich dann auch als Duo-Podcast aufzeichne. Und wir hatten tatsächlich in der letzten Woche die virtuelle Party, dass wir wirklich darauf angestoßen haben, innerhalb von einem Monat, also im Januar, haben wir über 100 Abonnenten gewonnen. Wir stehen jetzt aktuell bei 125 Abonnenten. Das heißt, das scheint eine ganz interessante Geschichte zu sein, über die wir diskutieren. Das dritte Thema, was ich kurz anspreche, ist das Thema Qualifizierung. Es war ja jetzt in der letzten Woche das Pulversymposium in Dresden und wir haben tatsächlich die Möglichkeit genutzt, oder ich habe die Möglichkeit genutzt, im Namen auch von Avaport die Qualifizierung vorzustellen, und das Interesse war sehr groß und es scheint so zu sein, dass wir jetzt auf der Zielgeraden eingebogen sind und tatsächlich unsere Qualifizierungsmaßnahme füllen und voll haben und wir dann im Sommer starten können, Beschäftigte zu qualifizieren.
Es ist doch ein Trauerspiel, wenn alle über Fachkräftemangel reden und selbst geforderte Angebote nicht oder schlecht wahrgenommen werden. Hey Leute, wo sind wir? Genau das ist der Grund, warum wir den Podcast machen. Wir wollen einfach im Gespräch bleiben und deswegen wollen wir uns als Kollegen auf Augenhöhe hier begegnen und wir wachsen aneinander. Das ist das Tolle. Und da wollen wir natürlich euch mitnehmen.
Absolut, ja.
Ich war wieder beim Kunden und habe hier ein Training gemacht für Produktionsleiter. Das waren auch Quereinsteiger, die haben aber sehr viel Wissen aus der Produktionsplanung und Steuerung mitgebracht. Und da ging es jetzt darum, um die Details der Anlagenführung und der Technik einzuführen, so viel man halt auch machen kann an einem Tag, das ist begrenzt. Aber das war eine ganz tolle Sache. Letztendlich geht's um die Bottleneck-Analyse. Hey Leute, wo ist denn euer Schwachpunkt? Wo ist die Engstelle? Wo entsteht der Stau? Und vielleicht wäre das ein Impuls, schaut doch mal raus in eure Anlage und könnt euren eigenen Flaschenhals irgendwo entdecken und dann prüfen, mit welchen Maßnahmen kann hier entgegengearbeitet werden. Das war so das Thema, das ich hatte letzte Woche. Und insgesamt ging es darum dann, was sind denn die Kundenanforderungen? Wie wollt ihr denn die erfüllen? Oder, das ist eine sehr große Anlage, die haben alle Möglichkeiten, die sind wirklich perfekt ausgerüstet. Aber da ist die Schwierigkeit gewesen, hey Leute, ihr seid zu gut. Wenn der Kunde nur 500 Stunden fordert, dann braucht ihr nicht 1500 Stunden in der Qualitätslevel anlegen. Also ist die Frage, was will euer Kunde und wie kann ich das erfüllen? Wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Wir haben das Thema ja auch sehr intensiv in unserer ersten Spätschicht im Januar diskutiert. Wenn diese Podcast-Folge jetzt erscheint, dann ist die zweite Spätschicht auch schon Vergangenheit. Und wir haben sehr intensiv auch mit den Teilnehmern der Spätschicht darüber diskutiert, wie wichtig es ist, dass Kundenanforderungen definiert werden, Kundenanforderungen spezifiziert werden, dass man das auch wirklich mal aufschreibt und dass es für viele Betriebe wirklich eine gute Idee ist, sich über solche Dinge zu unterhalten und dann auch vielleicht auf die entsprechenden Qualitätsgemeinschaften zuzugehen, sich dort als Mitglied einzuschreiben, um halt eben von dem, ich sag mal, Netzwerkwissen zu profitieren. Das heißt, dieses Schwarmwissen, was dann in so einem Netzwerk da ist, das schadet ja nur dem, der da nicht drauf zugreifen kann. Und wir beide sind halt Netzwerker und deswegen ist das wichtig.
Seit 2007 bin ich Mitglied in der QIB. Seit 2009 bin ich der Vorsitzende der Technischen Kommission. Das hat sehr, sehr klein angefangen. Am Anfang, als ich dazu kam, dann waren wir ungefähr 20 aktive Mitglieder. Jeder hat Stahl, Alu, Zink gemacht. Mittlerweile sind wir über 115 Mitgliedsbetriebe bei der QIB und wir haben mindestens 600 verschiedene Prüfungen, die jedes Jahr bewertet werden. Und aus diesem Erfahrungsschatz, das war unbezahlbar, was ich da mitgenommen habe von verschiedenen Vorbehandlungen. Wir haben Versuche gemacht, Ringversuche, Tests und aber auch Einblicke in die Arbeit von Korrosionsschutzlabors. Und dieses Fachwissen, das ist toll, wenn man das teilen kann. Und deswegen sind wir natürlich heute auch hier. Und dazu ist es aber auch wichtig, dass ich Gruppen bilden kann. Clusterbildung heißt das Neudeutsch. Wo kann man denn alles Cluster bilden in der Beschichtungstechnik?
Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt vorher machen, bevor wir über die Cluster sprechen. Mhm. Wir sollten vielleicht mal einmal, weil wir über Kundenanforderungen gesprochen haben, noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass die Kunden, die wir meinen, sehr vielfältig sind. Das ist der klassische Endkunde, der ein beschichtetes Produkt für einen speziellen Einsatzfall kauft. Das ist aber vielleicht auch der Metallbauer, der bei einem Lohnbeschichter der Kunde ist und von dem Lohnbeschichter bestimmte Dinge erwartet. Und das ist in einem Inhouse-Betrieb der interne Kunde, die Endmontage oder die Entwicklungsabteilung, die irgendwelche Anforderungen definiert. Und da die Kunden schon sehr vielfältig sind, sind natürlich dann auch die Themen sehr vielfältig, die immer wieder auf der Tagesordnung stehen. Ne?
Und ich erinnere immer an das Spaltmaßthema von Tesla. Mhm. Das ist nur deswegen hochgekommen, weil diese Spaltmaße scheinbar offensichtlich sind. Und dann wird dieser Punkt mit Qualität in Verknüpfung gebracht. Dafür sagt er nur was über die Qualität des Zusammenbaus oder der Justierung aus, aber nicht Eindruck auf das Gesamtprodukt. Und wie findet das in gleicher Weise bei der Oberflächentechnik statt?
Das Schöne an der Oberfläche ist ja, jeder meint, er könnte mitreden und jeder hat Ahnung davon. Und wenn man sich mal die Vielfalt anschaut, die bei der Beschichtungstechnik eine Rolle spielen, auch die Vielfalt der Anforderungen, die eine Rolle spielen, dann kommen wir natürlich erstmal mit dem Offensichtlichen. Das ist das, was wir sehen. Also Farbton, Glanzgrad, Strukturbild. Das ist immer das, wo jeder mitreden kann.
Es muss halt schön sein.
Genau.
Das kommt dann dazu. Es werden unklare Begriffe in den Raum geführt, die jeder für sich subjektiv festmacht. Was ist denn schön?
Ja, ja, ist ein subjektives Gefühl. Und das ist so genauso dieses Thema der Definition. bezogen auf Farbton, Glanzgrad und Strukturbild. Und das menschliche Gehirn ist ja nun mal so programmiert, dass wenn das Auge eine Oberfläche sieht, dann wirken ja alle drei Dinge gleichzeitig.
Ja, aber das ist doch gar kein Problem, das kann man doch messen.
Ja klar, auch mittlerweile alles mit einem Messgerät. Ne? Das heißt, also, es gibt ja mittlerweile Messgeräte, die alles messen.
Aber auch hier muss man sich einigen über die Parameter und Messwerte, weil sonst ist man auch hilflos mit dem Messgerät. Und die Messgeräte gibt es ja draußen in der Praxis, das können wir beide bestätigen, äußerst selten, eigentlich gar nicht. Das heißt, hier wird ganz oft nach Bauchgefühl irgendwas geurteilt. Und wenn man sich mal festgelegt hat, dann kann man eigentlich nicht mehr runter von dem Pferd.
Ja. Jetzt hattest du eben den Begriff Cluster in den Mund genommen. Welche Cluster würdest du als einfachen Einstieg definieren, mit denen sich jeder beschäftigen muss?
Wir haben hier im Vorgespräch uns darüber unterhalten und es fängt an beim Rohteil. Bei feuerverzinkten Teilen kommt das Feinverputzen als Schritt vor der Beschichtung dazu. Also Feinverputzen und Kratzer oder Rohteilqualität. Wie ist das Verputzen? Das kann man einteilen. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Baggerschaufel habe oder ein medizinisches Gerät, das in irgendeinem Labor steht. Und so kann ich ein Cluster bilden über die Anwendungsfälle. Mhm. Gibt es sonst noch Cluster?
Ja, das Thema Optik und Farbton hatten wir angesprochen. Da gibt es natürlich das große Thema der Qualitätsprüfungen, die dann in Richtung Korrosionsschutz und Wetterbeständigkeit zielen. Ja, das heißt also, das wäre dann so ein weiteres Thema, was man zusammenfassen kann.
Und ich kann die Verpackung kategorisieren. Schmeiße ich es in die Gitterbox oder einzeln mit Zwischenlage oder mit Zwischenlage mit Luftpolsterfolie. Auch das kann ich ja in irgendwelche Cluster packen.
Ja.
Und so haben wir jetzt in der Zusammenfassung die Cluster für die Rohteile, für den Korrosionsschutz, für die Optik und für die Verpackung. Und dann haben wir, denke ich, schon mal ein ganz rundes Bild.
Und das sind ja genau die Dinge, die man einfach mal besprechen muss. Was ich heute eigentlich immer wieder erlebe, dass zu wenig miteinander gesprochen wird. Es werden Zeichnungen, es werden technische Datenblätter hin und her geschickt, ohne im Detail wirklich darüber zu sprechen, was steht denn da drin und was ist denn der tatsächliche Hintergrund. Beziehungsweise, wenn es dann ganz schlimm wird, dass der Beschichter gar nicht weiß, was mit dem Einzelteil, was er beschichtet, anschließend denn passiert. In welches Produkt fließt das ein und wo wird dieses Produkt dann anschließend in der Praxis eingesetzt?
Und wenn es nicht offensichtlich ist, wie ein Kellerregal oder ein Geländer, dann wird es eben verdammt schwierig, wenn es nur ein Beistellteil für irgendetwas ist. Dann kann man ja nicht wissen, wo dieser Winkel später zum Einsatz kommt. Und wenn halt genau dieser Winkel auf der Ölplattform dann korrodieren anfängt, oder ein Schaltschrank oder was auch immer, dann ist es das Zeichen hier, fehlte die Kommunikation.
Ja. Und Kommunikation ist so ein Dreh- und Angelpunkt, denke ich mal, gilt ja nicht nur für die Beschichtungsbranche, das gilt ja für alle Einsatzfälle. Ich sage immer mal, nur sprechenden Menschen kann man helfen. Das heißt also, man muss schon klar definieren und sagen, was man denn möchte. Und das gilt halt eben für solche Abstimmungen zwischen Kunden und Lieferant auch.
Und ich bin ein Fan von der Merkblatt-Serie der QIB. Und da haben wir zum Beispiel bei der Optik das Merkblatt 3.1, wo an einem, wie an einer Perlenschnur, man durch den optischen Kontrollprozess durchgeht. Und da wird die Beleuchtung erklärt, der Abstand, die Fehlerart und die Betrachtungsdauer. Und wenn ich diese vier Punkte geklärt habe mit meinem Kunden vor Auftragsbeginn, also nicht, wenn das Kind im Brunnen ist, sondern davor, dann kann man ganz klar sagen, was will ich? Und wenn der Kunde zu viel will, ist es auch kein Problem, weil dann kann ich sagen, das kostet etwas mehr. Ja. Und schon kann der Kunde sich wieder überlegen, bin ich bereit, diesen Mehrpreis zu zahlen oder bin ich jetzt hier in meinen Wünschen übers Ziel hinausgesprungen?
Ich finde das immer ganz spannend. Man erlebt das ja auch, wenn man in den Betrieben ist, die Unternehmen, die sich da sehr intensiv mit auseinandersetzen, die arbeiten dann mit Checklisten. Das heißt, wenn eine Kundenanfrage kommt, eine Auftragsanfrage kommt, dann wird genau hinterfragt, teilweise auch mit den QIB-Merkblättern an der Hand, welche Informationen brauche ich denn tatsächlich, bevor ich dann sagen kann, ich kann das in meiner Anlage machen. Da stehen einige Informationen in einer technischen Zeichnung drin. Aber du weißt das ja auch aus deiner Zeit als Lohnbeschichter. Es ist ja nicht immer die technische Zeichnung da. Manchmal gibt's ja nur das Teil in echt oder eine Handskizze, wo dann irgendetwas untereinander geschrieben steht mit handschriftlichen Notizen. Und man braucht aber als Beschichter ein Mindestmaß an Informationen, um den Auftrag optimal abzuwickeln.
Im Merkblatt 3.2, richtig bestellen von organisch Beschichtungen, ist dieser Prozess sehr kompakt zusammengefasst. Und jetzt will ich hier keine Werbung für die QIB machen, aber das Tolle ist, diese ganzen Merkblätter sind kostenlos im Download-Bereich. Das heißt, es ist wirklich Wissen, das für jeden zugänglich ist. Und ich denke, den Mehrwert, den wollen wir generell bieten mit unserem Podcast, dass wir einfach unterhalten und aber auch fachliche Informationen liefern.
Was ich ergänzen möchte, was ganz wichtig ist, das Thema dieser Service, der dann auch von der QIB geleistet wird, dass diese Merkblätter kostenlos zur Verfügung stehen, entbindet natürlich nicht die Betriebe davon, sich damit auch dann auseinanderzusetzen. Das Thema zu hinterfragen und dann für sich auch zu entscheiden, ja, ich mache das. Und die Betriebe sind immer schlecht beraten, wenn dann im Zuge von Zeitdruck und vermeintlichem Stress und Termindruck dann Zugeständnisse gemacht werden, die anschließend zur Reklamation führen und im letzten Fall dann zu irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten, weil dann doch das falsche Pulver eingesetzt wurde für Außenbeständigkeit. Es war halt ein Mischpulver und die Vergilbung sind da. Du hast ja auch häufiger Bilder, die du postest, wenn man dann an Fassaden irgendwelche Schachbretter sieht oder irgendwelche Briefkästen beschichtet wurden, wo dann letztendlich das Gelb nicht mehr gelb aussieht nach einem Sommer mit UV-Strahlung. Also da gibt's ja die wildesten Geschichten, die wir da erleben.
Und dazu muss ich wissen, welche Belastung haben wir hier in Mitteleuropa? Und was nützt mir, wenn das Teil ein Jahr lang in Florida überlebt?
Ja.
Dann ist das trotzdem zu wenig für den Dauereinsatz hier. Sag mal, wie war denn das als Inhouse-Beschichter? Ich komme ja von der Lohnbeschichtung.
Ja, als Inhouse-Beschichter gibt's da, also ich war ja in zwei Unternehmen letztendlich, die dann auch größer aufgestellt waren, die beide dann ihre eigene Produktentwicklung im Hause hatten, ihre eigene Endmontage und dann auch eigene Produkte gemacht haben. Wobei zumindest bei dem einen gab es dann natürlich auch das Standbein Lohnbeschichtung, was wir gemacht haben. Aber dort war es tatsächlich so, dass wir unsere eigene Spezifikation, wir haben es damals Anforderungsprofil genannt, wir hatten diese Checkliste, die dann mit der Entwicklung gemeinsam abgestimmt war. Und wir hatten dann natürlich die Möglichkeit, dass diese Informationen auch direkt in die technische Zeichnung eingeflossen sind. Und so gab es halt eine Nummernsystematik, die dann halt genau definierte den Farbton, das Strukturbild, den Anwendungsfall. In dem Fall war es jetzt halt Geldautomaten. Die stehen halt nicht nur in der Bank, nicht nur in künstlichem Licht, sondern die stehen halt auch mal draußen. Die stehen auch schon mal irgendwo in Sylt in Strandnähe, sodass ich halt eben auch korrosive Atmosphäre habe. Und das war alles entsprechend definiert und beschrieben. Und also das ist dann der Vorteil, den der Inhouse-Beschichter hat, der dann eine gewisse Größenordnung hat, dass die internen Abteilungen zusammenarbeiten. Aber das gilt genauso für die externen Beschichter.
Und da kann man ja dann eben seine Pappenheimer auch auf Spur bringen. Zum Beispiel die Rohteilequalität.
Dann absolut, ja.
Gibt es so einen gewissen Standard, den man so einführen kann. Und das ist das Wertvolle, wenn man einen Lohnbeschichter hat mit langjährigen Beziehungen, da geht es genau das Gleiche. Da weiß man, der Meier, da muss man das machen und bei Müller, da muss man das machen. Oft ist das Problem bei Neukunden, die dann zu einem wechseln, und da wird dann oft in der Hektik zu wenig Zeit genommen für die Absprachen.
Ja.
Und dann hilft nur noch eins. Der siebte Sinn vom Beschichter. Und wenn der siebte Sinn eben nicht ausreicht, weil das Teil unscheinbar ist, dann ist hier auch der siebte Sinn am Ende.
Nee, absolut. Also die Rolle, die der Beschichter und der Experte in der Auftragsannahme oder der Inhaber eines Lohnbeschichtungsbetriebes, der siebte Sinn, den die mitbringen, das ist ja eine Erfahrung, die sich über viele Jahre angesammelt hat, ein Erfahrungsschatz, wo halt auch teilweise aus Reklamationen, aus Fehlern gelernt wurde. Und der Endkunde oder auch der Kunde des Lohnbeschichters tut gut daran, auf diesen Beratungsschatz und auf diese Beratungsleistung zu hören. Ne?
Komm, Markus, wir holen jetzt eine Kiste und packen alles rein, was man für den siebten Sinn braucht.
Sehr gut. Und dann machen wir da ein Video raus und stellen das Thema dann vor. Ne?
Und dann werden wir reich, weil das Ding sich von alleine, also das dreht sich ja viral.
Ja.
Ja. Hast du noch was, wo wir heute brauchen für unser Thema?
Ich würde das Thema ganz gerne noch einmal in so zwei Sätzen zusammenfassen. Also dieses Thema Anforderungen miteinander sprechen und die Anforderungen auch klar definieren. Ich denke, das war die Botschaft, die wir heute rüberbringen wollten. Die wichtige Rolle, die dann letztendlich auch der Beschichter spielt in dem Thema und wie wichtig es ist, dass Kunde und Lieferant miteinander sprechen und nicht nur über die Preise sprechen, sondern auch halt eben über die konkreten Anforderungen, die an den Auftrag gestellt werden.
Ja, und wenn man das macht, dann hat man hier ganz viele Probleme im Vorfeld erledigt und nicht, wenn das Kind im Brunnen ist. Und wenn man wie in der Schule eben verschiedene Schulstufen bildet oder Klassen oder Klassen bildet, wie eben die Grundschule, die Mittelstufe und die Oberstufe, dann hat man hier schon ganz viel einfach im Vorbeigehen erledigt. Und das kann man natürlich dann auch die Mitarbeiter umsetzen. Weil wenn du nur den Begriff sagst, es muss halt passen oder es muss schön sein, dann sind wir wieder bei dem Problem, dass es weder messbar noch kontrollierbar ist. Und das muss man sich ganz oft immer als Maßstab vorne hinhalten. Es muss messbar sein, es muss auch kontrollierbar sein. Und dann gibt es eine klare Entscheidung, ist drin oder ist nicht drin.
Und dann möchte ich gerne noch zum Ende einen Appell an unsere Zuhörer richten. Wir beide sind ja nun schon viele Jahre in der Branche unterwegs und haben doch genau, wie Matthias das gerade geschrieben hat, diese große Kiste mit den Erfahrungen, die wir haben. Wenn jemand ein Thema hat, über das wir beide uns mal in einem Podcast unterhalten sollen, wo jemand mal unsere Sicht auf die Themen hören möchte, schreibt uns das gerne als LinkedIn-Nachricht, schreibt uns das als Kommentar unter den Podcast oder per E-Mail. Die Informationen zu uns beiden sind in den Shownotes verlinkt. Und wir nehmen das Thema dann gerne auf und machen dann eine Podcast-Folge zu einer Fragestellung, die ihr uns mitgeteilt habt.
Wie ihr mitbekommt, sind wir immer unterwegs und immer mit beiden Augen und Ohren auf Empfang und versuchen so den Inhalt lebendig zu halten. Aber wir freuen uns wirklich über eure Kommentare und Antworten. Also, ran an die Tasten und bis dahin viel Spaß. Wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.